Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Montag, der 17. Mai. Wir starten ins Buch Apostelgeschichte. Der Titel lautet eigentlich Taten der Apostel. Und er ist dem Buch nachträglich im 2. Jahrhundert gegeben worden. Wir sagen kurz Apostelgeschichte. Vermutlich ist es zwischen 80 und 90 nach Christus entstanden. Und damit wären sowohl Paulus als auch Petrus schon als Märtyrer gestorben. Und natürlich liegt auch die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus schon hinter uns. Der Verfasser ist gebildet. Das zeigt sich an seinem gepflegten Griechisch. Die Tradition nennt ihn Lukas. Der Text selbst nennt ihn uns nicht. Mit seinen Reisebeschreibungen zeigt er, dass er vertraut ist mit antiker Geschichtserzählung. Wobei er natürlich noch kein Historiker im heutigen Sinne ist. Ihm geht es nicht um historische Fakten, ihm geht es um die Botschaft, die Deutung. Dafür benutzt er vor allem auch die Reden von Petrus und Paulus und auch Stephanus. Und immer geht es um Jesus. Deshalb fördert dieses Buch unseren Glauben an Jesus bis heute. Und ich freue mich drauf. Starten wir. Basisbibel. Lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigte er sich ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Mit dem ersten Band, dem Lukasevangelium, wurde uns Jesus vorgestellt, seine Taten und seine Lehre. Und nun lesen wir den zweiten Band. Gewidmet sind beide Werke einem Theophilus. Das Ziel ist klar, mit seinem literarischen Doppelwerk will der Verfasser im christlichen Glauben unterweisen. Vielleicht einen Gönner oder Freund mit Namen Theophilus. Vielleicht aber auch ganz allgemein, denn der Name Theophilus bedeutet Gottesfreund. Und vielleicht sind alle angesprochen, die als Gottesfürchtige oder Gottesfreunde am christlichen Glauben interessiert sind. Also, wer sich für Theophil hält, der lese und staune und finde zum Glauben, zum Vertrauen zu diesem Jesus. Es beginnt mit Jesus und den Aposteln. Die sorgen für Kontinuität zwischen Jesus, seinem Evangelium und der weltweiten Missionsbewegung. Unser Verfasser meint mit den Aposteln fast immer die 12 Jesus-Schüler. Denen hat sich Jesus als Auferweckter gezeigt und er hat sie auch weiter belehrt. Über was? Na, über sein Lieblingsthema, das Reich Gottes. Und das 40 Tage lang. Das ist auch klar. Als geübte BibelleserInnen wissen wir, dass die Zahl 40 nicht wirklich abgezählt wurde. Die 40 markiert einen Zeitraum der Vorbereitung. So war Jesus natürlich 40 Tage nach seiner Taufe in der Wüste. Und Noah öffnete nach 40 Tagen das Fenster. Mose blieb 40 Tage auf dem Gottesberg und auch Elia wanderte 40 Tage zum Horeb. Also wir verdanken der Zahl 40 und unserem Verfasser das kirchliche Fest Himmelfahrt. Ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Für ihn markiert die Himmelfahrt einfach das Ende der Zeit, in der der Auferweckte seinen Aposteln erschienen ist. Ja, bis ins 4. Jahrhundert waren die kirchlichen Feste Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten noch nicht klar abgegrenzt voneinander. Und natürlich ist Jesus mit seiner Auferweckung schon Teil der Welt Gottes. Ostern geschieht daher auch schon sowas wie Himmelfahrt. Und man konnte auch gut Himmelfahrt und Pfingsten zusammen feiern, am 50. Tag. Auf jeden Fall hat man das nachweislich in Jerusalem so gemacht. Erst der Wunsch, die Jesusgeschichte in einzelnen Gottesdiensten nachzufeiern, führte zu unseren kirchlichen Jesusfesten, so wie wir sie heute kennen. Ja, das ist keine schlechte Entwicklung, finde ich. Aber weiter im Text. Vers 4. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Nach Markus gehen die Jesus-Schüler zurück nach Galiläa. Für unseren Verfasser ist klar, der Ort, an dem es weitergeht, ist Jerusalem. Wichtiger für mich ist, Jesus war für seine Mahlzeiten bekannt. Und auch als Auferweckter ist er mit seinem Schülerkreis. Das finde ich sehr, sehr spannend, denn als Auferweckter muss er ja wohl nicht mehr essen, oder? Und trotzdem tut er es mit seinen Freunden. Dann geht es um den Geist. Am Anfang der Jesuszeit stand die Wassertaufe des Johannes. Am Anfang der Gemeindezeit, da steht die Geisttaufe der Apostel. Also zunächst ist nur Jesus der Geistträger. Und als Geistträger gibt er den Geist auf alles Fleisch. Vers 7. Jesus antwortete: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Damit macht Jesus deutlich, dass das Reich Gottes kein Imperium ist. Und es ist nicht ein jüdisches Reich, sondern es ist größer als Israel. Mission, die weltweite Mission, die Entstehung einer weltweiten Jesusbewegung, einer Jesuskirche, das hatten die Apostel überhaupt nicht auf dem Schirm. Der Verfasser will uns klar machen: Gott handelt in der Zeit, in der Geschichte, in der Jesusgeschichte und auch in der beginnenden Kirchengeschichte. Die Geistkraft wird die Apostel zu Jesuszeugen machen. Und was gibt's da zu bezeugen? Jesus wurde aufgrund seines Lebens und seiner Lehre gekreuzigt und er wurde auferweckt. Daher ist Umkehr, Vergebung, Gemeinschaft mit Gott möglich für alle. Und dies apostolische Zeugnis wird sich in der ganzen damaligen bekannten Welt ausbreiten. So wurde es bereits dem Gottesknecht im Jesaja-Buch angekündigt. Adonai macht ihn zum Licht der Heiden, damit das Heil Gottes bis an die Enden der Erde reicht, Jesaja 49. So deutet der Verfasser das, was Gott in der Geschichte tut, mit biblischen Kategorien. Und wir sind bis heute Teil dieser weltweiten Geschichte. Ziemlich stark. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Sabbatweg entfernt. Himmelfahrt. Mir fällt der leicht vorwurfsvolle Ton der Männer in Weiß auf. Engel haben eine spitze Zunge. Die Apostel sollen nicht hinter Jesus herstarren, in den Himmel gucken, nicht auf die Wiederkunft tatenlos warten, sondern Zeugendienst. Und was haben die ersten Christen in den Himmel geguckt? Sie haben ja erwartet, dass Jesus bald so wiederkommt, zu ihren Lebzeiten. Und unser Verfasser macht deutlich, die Zwischenzeit ist Zeugenzeit. Je mehr die baldige Wiederkunft von Jesus ausblieb, desto mehr Bedeutung bekommt diese Zeit. Es geht um ein weltweites Jesus-Bezeugen. So entsteht eine weltweite Jesus-Gemeinschaft. 13. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Das ist das Eindrückliche. Die Apostel sind zusammen in Jerusalem und mit dabei sind auch einige Frauen. Eine wird uns namentlich genannt, Maria, die Mutter von Jesus und seine Brüder. Der Jakobus, der wird noch eine große Rolle in der Jerusalemer Gemeinde spielen. Und da ist das eigentlich Auffallende drin zu sehen. Diese ganzen Leute sind beieinander. Wenn wir nach sichtbaren Zeichen suchen, warum man glauben kann, dass Jesus auferweckt wurde, dann ist das nicht das leere Grab, auch nicht die zeitlich begrenzten Erscheinungen des Auferweckten. Was uns heute auf die richtige Fährte bringen kann, das ist die Weggemeinschaft der Jesusleute. Diese gegensätzlichen, grundverschiedenen Leute, Männer und Frauen, sind beieinander, wörtlich einmütig und beständig beieinander, weil Jesus in ihrer Mitte ist. Das ist bis heute verblüffend. Tragisch, wenn wir dabei scheitern. Der Verfasser vermittelt uns hier in Erzählform seine Theologie. Er schreibt nicht einfach, was historisch war. Nein, er erzählt, was ihm wichtig ist für seine Ersthörer. Deshalb spricht uns dieser Text auch heute noch so an. Er macht uns heute deutlich, die Jesuskirche, seine Gemeinde, die versammelt sich an einem konkreten Ort. Es gibt einen konkreten Ort. Naja, und heute gibt es sogar viele Orte. Und sind Kirchbauten und Gemeindehäuser biblisch? Ja, kann man so sehen. Aber eine einseitige Konzentration auf die Steine ist dann doch übertrieben. Wir entdecken gerade die Bedeutung der digitalen Gemeinschaft. Vernetzung geschieht für viele schon längst nicht mehr nur durch geografische Räume, sondern auch durch virtuelle. Werden wir auf Räume mit Mauern und Stühlen verzichten können? Ich denke nicht. Die Jesusgemeinschaft ist so bunt wie ihre Weggefährten. Es braucht viele Formen der Gemeinschaft. Die Nähe eines Hauskreises, die Öffentlichkeit eines Präsenzgottesdienstes, die Ausstrahlung eines gestreamten Gottesdienstes und altersspezifische Kleingruppen und Dienstgruppen, auch Chor und Band, Besuchsdienst und vor allen Dingen auch Freizeiten und, nicht zu vergessen, miteinander essen. Was kennzeichnet diese Gemeinschaft? Beieinander sein und die Aktivität Gebet. Das ist hier ein Containerwort. Dazu gehört die Ausrichtung auf Jesus. Man fragt nach seinem Willen. Es geht um ihn. Deswegen betet man zum himmlischen Vater. Deshalb spricht man vom Evangelium des Sohnes. Beten heißt, es geht nicht um uns und unsere Selbstdarstellung. Es geht um Adonai und um Jesus. Und was noch deutlich wird, die Jesusgemeinde ist keine namenlose Masse, nein, sie besteht aus konkreten Personen, deshalb auch die Apostelnamenliste und die notwendige Ergänzung durch die Frauen und noch weitere, die zwar nicht mehr alle namentlich genannt werden, aber doch bekannt waren. Ja, okay, in jeder größeren Gemeinschaft gibt es Gruppen und Grüppchen. Es gibt die, die näher dran und drin sind und die, die dafür gar kein Bedürfnis haben. So weit, so gut vielleicht. Aber es fängt an zu knirschen, wenn Hinzugerufene sich hinausreden. Das beschäftigt mich. Denn dieses Phänomen kennt die Jesuskirche von Anfang an. Man kommt nicht mehr so regelmäßig zu diesem Ort, dem Raum im Obergeschoss oder sonst wo. Man ist nicht mehr so ganz dabei. Weggefährten, die nicht mehr mitgehen. Ja, wir haben den Zwang des Gottesdienstbesuches hinter uns gelassen. Gut so. Wir sitzen nicht Veranstaltungen ab. Nein, wir zeigen nicht durch Anwesenheit, wie fromm wir sind. Blödsinn. Wir kommen zusammen, weil wir das möchten, weil es uns gut tut und weil es um Jesus geht. Und weil wir zur Weggemeinschaft einladen wollen. Das beschäftigt mich noch mehr. Wie wächst die Weggemeinschaft? Wie offen und anziehend ist sie? Hängen bleibt, sie kamen dort immer wieder zusammen. Oder wie Klaus Berger Vers 14 wiedergibt, sie verbrachten dort die Zeit miteinander mit Beten. Zeit miteinander verbringen und sich auf Gott ausrichten. So kann man in die Woche starten. Shalom.